Jetzt lesen wir weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. 1. Mose 1, Vers 26. Da muss ich die Seite heute nicht sagen. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und noch Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Herr, hilf uns zur Selbsterkenntnis. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie ich gestern Abend im Fernsehen diese Bilder gesehen habe von diesem schrecklichen Massaker, wo die Leichen mit Planierrauben zusammengeschoben wurden, dann hat mich ein Entsetzen gepackt. Und dann sollen wir heute über den Menschen reden. Nicht, dass man das jetzt irgendwo verteilen kann in unser politisches Rechenspiel, wer da schuld war, sondern das steht ja heute für unsere ganze Zeit, für unser Jahrhundert. Man kann es nicht mehr hören, wenn man von den Millionen Toten des letzten Krieges redet. Was sind denn 6 oder 50 Millionen? Wer kann sich das überhaupt noch vorstellen, wie in unseren Tagen der Mensch weniger ist als ein Wegwerfartikel unserer Zeit? Bis hin zu den Kindern, die im Mutterleibe heute sterben, den Kindern, die verhungern. Was ist der Mensch? Wer bin ich? Was ist mein Leben eigentlich noch wert? In der Vielzahl der Menschen. In Frankreich ist jetzt ein Buch herausgekommen, das Ratschläge gibt zu sicherem und sanftem Tod, zum Selbstmord. Bis jetzt 40.000 verkaufte Exemplare. Absolut sichere Tipps. Dass der Mensch heute in einer Zeit des Friedens, wie wir sie wohl noch kaum in unserer Geschichte dieser Welt gehabt haben, in einem Reichtum, wie er noch nie da war, sich den Tod herbeisehnt, weil er mit seinem Leben nicht mehr fertig wird. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Und wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann geht es da gar nicht um irgendwelche fernen Spekulationen über Jahrmillionen, die weit zurückliegen und das Werden der Welt, sondern da geht es doch immer, wenn Gott hier spricht, um das Finden meines Lebens und meines Weges, meiner Probleme, die plötzlich erhellt werden von Gott und die ich verstehen kann und wo ich meinen Weg sehe. Und das, was mir so schwer wird in meinem Leben, ist, dass wir Menschen unseren Weg nicht wissen. Wer bin ich? Wozu lebe ich? So dumm fragt kein Tier. Fragen Sie einen Regenwurm. Ein Regenwurm weiß, was er machen muss. Der lebt seinem Instinkt nach. Ein Vogel zieht seine Bahnen im Himmel. Jedes Tier lebt seinem Instinkt, seine Spur. Ein Fuchs ist Fuchs. Da ändern Sie nichts dran. Kann ein kleiner Fuchs sein, ein großer Fuchs, ein männlicher, ein weiblicher, aber es bleibt ein Fuchs. Ein Wolf bleibt ein Wolf, aber der Mensch, wer ist der Mensch? Wer ergründet das Wesen des Menschen? Und Sie selbst sind ja in dieses Fragen hineingerissen, wer bin ich? Bin ich Mensch? Es gibt diese Stunden, in denen wir aufwachen und erkennen, wie Konrad Ferdinand Meyer einmal sagt, der Mensch im Widerspruch, der mit sich nicht ins Reine kommt. Wer bin ich? Ich will heute von diesem Wort Gottes her Ihnen nur ein paar Dinge unterstreichen. Das Erste: Unser Leben ist ein Meisterentwurf Gottes. Ach, in dieser Welt gibt es viel Glück und viel Lebensfreude und viel Lebenslust. Da stehen zwei junge Leute, umarmen sich zärtlich und sind so glücklich. Und doch wissen sie genau, dass dieses Glück nicht Unendlichkeit hat. Und sie spüren genau, dass diese Welt, in der sie leben, sie nicht bergen kann. Sie sind heimatlos in der Welt. Es mag uns nur zu Stunden als anfallen, dieses Gefühl der Leere und der Sinnlosigkeit, genau in den Krisenpunkten, wenn plötzlich die Krankheit uns aus der Bahn des Arbeitens herauswirft, wenn wir plötzlich an einem Grab stehen und sagen, jetzt was? Was kommt jetzt? Was bin ich eigentlich? Und wo soll ich denn hin mit meinem Leben? Da lebt in uns eine wunderbare Sehnsucht nach mehr Leben. Das ist groß und kostbar. Ihr jungen Leute, lasst euch eure Lebenssehnsucht nie zerbrechen. Gott hat dieses Unerfülltsein in uns hineingelegt, damit wir nicht leben wie ein Tier und uns nicht begnügen an dem, das wir haben, weil Gott uns zu mehr und zu größerem geschaffen hat. Und da steht es da, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Sie werden nie mit irgendeiner Aufgabe ihres Lebens Erfüllung finden. Nie mit ihren Lebensplänen so dahin kommen, dass sie dankbar zurückblicken. Und darum ist an dem Grab oft auch viel gelogen von dem erfüllten Leben. Es ist doch oft ein leeres und ein hartes Leben. Wir haben eine Sehnsucht nach erfülltem Leben. Erfüllt wird mein Leben nur, wenn es Spiegelbild Gottes wird. Dass es die ganze Größe Gottes darstellt, seine Güte und Liebe, sein Erbarmen und seine Freundlichkeit, seine Größe und seine Geduld. Da muss man in der Bibel lesen, das kann man aufs Erste gar nicht fassen, wie Gott den Menschen groß geplant hat. Dieser Mensch, der die Welt zerstört, der die Welt zum Leiden macht, der seine Mitmenschen zur Qual wird, diesen Menschen hat Gott erwählt gehabt, dass er etwas spiegle von der Herrlichkeit Gottes. Und ich kann gar nicht verstehen, wie es Christen geben soll, die sich begnügen an der Erlösung ihres Lebens, die sie in Christus empfangen haben, und nehmen das nur irgendwo geistlich und verstehen nicht, dass doch dieses Bild Gottes sie heute prägen will, dass sie leutselige Menschen werden, freundliche Menschen, durchdrungen von der Güte Gottes, dass der Schöpfungsplan Gottes bei uns noch einmal zum Ziele kommt. Dann gibt es ja bei uns immer Diskussionen über die Schöpfungsgeschichte und dazu gehört auch, warum hat Gott mich so geschaffen, wie ich bin? Dass ich in meinem Leben so viel Böses wirke, ist ja nicht meine Verantwortung, das ist ja Gott dafür haftbar, das ist mein Konstrukteur und der hat schließlich so eine Niete gemacht, wie ich bin. Und das stimmt ja nicht. Weil Gott nicht uns geschaffen hat, wie man Maschinen produziert im Automatensaal von Daimler-Benz, wo die Muttern herausfallen, dass man sie mit der Schieblehre messen kann, genau auf den hundertsten Millimeter genau, dass Gott den Menschen schafft als Normartikel, muss ein ganz anderes Bild wählen, das in der Bibel an dieser Stelle immer wieder gebraucht wird. So wie wir als Kinder unserer Eltern sehr viel von ihren guten Erbanlagen mit uns tragen, damit wir sie entwickeln und zur Entfaltung bringen. Es ist in uns hineingelegt, so sind wir geschaffen. Und dann geschieht das Furchtbare, dass ein Mensch sich auflehnt im Geist des Widerspruchs. Und Sie sehen das in unseren Tagen so oft, wie das ein verneinender, lebenszerstörender Geist ist, der alles von sich abstreifen will, was ihm ja gegeben war, dass er sich entwickeln soll auf seine Eltern, in einem normalen Lösungsprozess natürlich, aber im Entwickeln seiner ganzen Gaben, die ihm naturmäßig mitgegeben sind. Wir sind von Gott so geschaffen, dass überhaupt unsere ganze Lust, unsere ganze Veranlagung nur zur Entfaltung kommen kann vor Gott in der Freude, mit ihm in seinen Ordnungen. Und der Mensch wendet sich von Gott ab und löst sich davon und will sich selbst haben und hält den kleinen Rest des irdischen vergänglichen Lebens wie ein Pfand in der Hand, und das lässt er nicht los. Das wird bei uns noch so sein, selbst dann, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Herr, gib mir noch einen Tag von diesem zerrinnenden Leben, als ob da das Leben drin wäre. Da liegt's nicht. Das zergeht. Das, was ich fassen kann und was ich spüren kann, das ist ja gar nicht das Leben, das ich aus Gott lebe. Diese Entsprechung, auf die ich geschaffen war, auf ihn zum Bilde, das ist das Ziel. Und ich bin so froh, dass Gott dies im Kommen Jesu noch einmal dargestellt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat in die Gestalt des sündigen Fleisches. Und dass Jesus gerungen hat, das ist ihm nie leicht gefallen, diesen irdischen Leib, dieses irdene Kleid, das wir tragen, Gott darzubringen. Das ist so gut, dass wir es noch einmal lesen in dieser letzten Nacht Jesu vor seinem Sterben, wie Jesus gerungen hat, bis er Ja sagen konnte zum Vater, wie Jesus Stunden zugebracht hat im Gebet, es zum Bilde Gottes zu leben, dieses Leben vor Gott zur Entsprechung auf ihn, dass es nur Gott verherrliche in dieser Welt und damit nur seinem Willen Rechnung getragen werde. Und dann auf einmal sahen die Jünger die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Das war nicht das Äußere, sondern dieses erfüllte Leben. In diesem kargen, kleinen, kurzen Leben haben sie Leben, erfülltes Leben. Das ist doch nur die Frage, ob sie vor Gott leben. Leben sie nur ihre Stunden und Tage jetzt gefüllt vor Gott? Was will Gott heute von mir? Wie kann ich ihm entsprechen und vor ihm als Spiegelbild leben, dass er seine ganze Art in mich hineinlegt? Wir sind geschaffen nach seinem Bild. Im zweiten Gedanken, wir sollen aus der unerschöpflichen Quelle leben. Dieses Leben zerrinnt und es ist für uns die Wehmut darin, das haben wir am letzten Sonntag schon besprochen, wie das in der ganzen Schnelligkeit ja für uns dahinsaust und wir nicht mehr den Augenblick zurückholen. Und da gibt uns Gott nun Leben und er haucht es in dieses irdische Kleid hinein. Das steht so da, dass sich manche schon daran gestoßen haben, dass der Mensch in seiner Leiblichkeit geformt wird aus Erde. Doch das stimmt ja. Wir sprechen es bei jedem Begräbnis und auch meine Seele ist irdisch vergänglich. Und nun haucht Gott in dieses irdische, leibliche Geschaffene hinein seinen Atem. Und das, was den Menschen zum Menschen macht und ihn unterscheidet von aller anderer Kreatur, ist dieser göttliche Lebensatem. In der Kürze der Zeit will ich mich jetzt gar nicht aufhalten, sondern will Ihnen gleich die Schöpfungsgeschichte so auslegen, wie man sie überhaupt nur lesen kann. Das ist ja das Aufregende, wo Gott noch einmal weitergemacht hat, selbst nach den bitteren Erfahrungen mit all den frommen Leuten im Alten Testament, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit dieser Lebensatem noch einmal eingehaucht werde. Und da kniet diese große Sünderin vor Jesus mit ihren zerbrochenen Empfindungen und mit ihrem wüsten Leben. Und Jesus gibt ihr Leben. Und ich möchte das heute sagen über jeder krisenhaften Ehe, auch so wie Sie sie hier heute in der Kirche finden, bis hinein in unsere Welt der Depressionen und der Traurigkeiten, dass Gott diesen Lebensatem schenkt. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das war das Angebot Gottes von Anfang an. Ich kann mich wegwenden und meinen, das Leben liege doch in dieser kreatürlichen Welt. Wir gehen oft durch die Wälder, durch die Berge und freuen uns an der Schönheit Nein, da liegt das Leben nicht. Und Gott lenkt unseren Blick immer wieder weg. Ich habe denken müssen, wie hören es heute wieder unsere Kranken, die mit an unserem Gottesdienst teilnehmen. Wenn ihre Organe nicht mehr funktionieren. Da spricht doch Paulus davon, wenn unser äußerer Leib verdirbt, dieser kreatürliche Erdleib, den wir tragen, dann wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist ein Geheimnis unseres Herrn, dass er dies verspricht, dass er uns den Blick frei macht auf Gott und heute so sein Leben in uns hineingeben will. Das fängt doch damit an, dass ich vor Gott mein Inneres bereinige, ihm Raum gebe und sage, ich will dir gehören, wohne in mir und erfülle mich. Und von dieser Leiblichkeit, von diesem Einwohnen des Atems Gottes wird die Leiblichkeit geprägt. Das muss man Christen oft mehrfach sagen, weil sie manchmal ihren Glauben nur in ihr Herz einschließen und nichts davon wissen, dass dieser Lebensatem unseren Körper durchdringen will, auch unseren müden und sterbenden Körper. Und ihr jungen Leute, geht doch zu den alten Leuten, geht doch an die Krankenbetten und erlebt etwas von der Vitalität und Lebensfreude der alten Menschen, die noch im Angesicht des Todes mehr Lebensfreude ausstrahlen als viele unserer jungen Menschen heute, weil sie vom Lebensatem Gottes her leben, geliebt und angenommen sind. Dieser Erdleib wird zu einem Tempel des Heiligen Geistes, weil Gott seinen Atem hineinbläst. Drittens, ich habe 4 Punkte, eine riesenhafte Verantwortung gibt Gott aus seiner Hand. Er setzt diesen Menschen ein als Herrscher über die Welt, man kann sie nur in den Kopf greifen und sagen, wie konntest du das tun, heiliger Gott? Uns Menschen diese Schöpfung anvertrauen. Und das steht ja da, es gibt doch nichts so Aufregendes, wie das zu lesen, noch einmal hier in diesen Versen. Wie dieser erste geschaffene Mensch mit dem Lebensatem Gottes, der nicht einmal weiß, dass es Böses gibt, der sich nicht zu schämen braucht, weil er von keiner Schuld weiß. Da steht und die Frucht am Baum bewundert und sagt, nichts ist so schön wie dies. Wir Menschen lassen uns bezaubern durch das, was uns in die Augen sticht. Und dann stehen wir da und bewundern das Geschaffene und geben die Ordnungen Gottes dran. Sein Wort geben wir dran, die Hingabe für ihn ist uns gleichgültig. Da wiederholt sich das doch in jedem Menschenleben. Und die Kinder dieses Adams und seiner Eva, Kain und Abel, der davonläuft von Gott. Sehr sicher, ich kann mein Leben selbst meistern. Ich muss mit meiner Schuld selber fertig werden. Der hat genug an seiner Schöpfung. Was Wunder, dass uns diese Welt zum Fluch wird. Was Wunder, dass wir nicht mehr damit fertig werden. Warum, wieso, wozu? Mit all den 1000 Problemen unseres Alltags. Es gibt nur eine Antwort, dass ich es aus Gott leben kann. Vor ihm, dieser stolze Mensch, der das für sich gebraucht. Gott hat dem Menschen einen Auftrag gegeben zu herrschen. Wir meinen gern, das Herrschen sei das Ausnutzen für uns. Das hat Gott nicht gemeint. So wie Kain diese Welt in Besitz nimmt und nachher Lamech, der das Lied der Rache singt und sagt, 70 Mal, ich werde das Blut rächen. Die kleinste Schramme werde ich den anderen totschlagen, so wird die Welt in Zukunft regiert. Der Mensch, der sich von Gott ablöst, was hat denn Gott gedacht gehabt, als er den Lebensatem uns einbläst? Dass wir dienen. Das Dienen an der Kreatur. Und da müssen Sie wissen, ob Sie noch in die Zeit heute hineinpassen. In unserer Zeit heute, in der Welt, in der Sie leben, ist für das Dienen kein Platz mehr. Verdienen und sich beschenken lassen und Ansprüche stellen. Merken Sie wieder, dass vor Gott nur eine Haltung gibt, dieser ganzen Welt gegenüber. Dienen im Angesicht Gottes. Vor all der großen Natur stehen bleiben im Angesicht Gottes. Das erlaubt uns keine Naturvergötzung. Wir haben das letzte Mal viel gesprochen über die Ideologie des Grünen heute. Es erlaubt uns keine Naturvergötzung. Aber das führt uns dorthin, wo wir die Natur schaffen, zur Ehre Gottes. Der Kulturbegriff unserer Zeit klingt ganz anders. Wenn Sie wissen, was in der Kultur und in der alternativen Kultur gegenwärtig läuft, dann wissen Sie, dass wir Christen auch von der Kultur etwas wissen. Aber eine Kultur, die die Bewahrung und die Bearbeitung dieser Welt verstehen, zum Lobe Gottes und zu seiner Ehre. Und das stellt uns hinein in die irdischen Aufgaben. Und es soll keiner mehr sagen, dass diese Aufgabe in der Welt eine zweitrangige Aufgabe wäre. Ich halte nicht dafür, dass junge Menschen ihre Aufgabe für Gott nur finden können, wenn sie auf eine Bibelschule gehen und einen hauptamtlichen Beruf ergreifen. Wenn wir nicht wieder erkennen, dass all die Dienste in dieser Welt, von der Pflege meines Körpers angefangen, Dienst für Gott ist. Dass mein ganzes Leben, natürlich das Arbeiten der Hausfrau und Mutter, ein großer Dienst ist. Bis all den Arbeiten in dieser Welt, in unseren Berufen, in denen wir stehen, im Kulturschaffen des Menschen vor Gott, der uns ein Ziel gibt, welch eine Verantwortung hat Gott uns da in die Hand gelegt. Und der Mensch gebraucht sie, ich habe das nicht mehr gelesen, im Kapitel 2 müssen Sie es lesen, indem er den Tieren einen Namen gibt und sie damit entzaubert. Sie sind nicht mehr die Tiere, die den anderen dienen als Göttersymbole, sondern die Tiere, über die er herrscht. Der glaubende Mensch, der diese Welt gebrauchen kann und beherrschen darf. Auch diese Welt, die uns manchmal unheimlich erscheinen kann, im Namen Gottes beherrschen und führen zum Heil. Es ist eine große Sache, wenn heute einer in der Wirtschaft tätig ist. Davon lebt unsere ganze Sozialversorgung. Es ist eine große Verantwortung, wenn heute einer in irgendeinem Betrieb Dienst tut. In der Verantwortung, dass überhaupt Gutes geschehen kann und Menschen daran teilhaben. Eine große Verantwortung. Und ich muss noch vom Geheimnis der Ehe reden. Am liebsten hätte ich eine gesonderte Predigt doch gehalten, aber ich muss es hier als vierten Punkt anfügen. Es kann heute in der Kürze auch nicht darum gehen, ein Wort zu den Ehelosen zu sagen, aber das wird sich schon dadurch klären lassen, dass sie gemerkt haben, dass der Lebensatem Gottes und das Entsprechen des Menschen, wie er geschaffen ist, nach dem Meisterplan Gottes auf Gott hin, jedem Menschen, auch dem Ehelosen, eine volle Erfüllung schenkt. Es geht heute um etwas ganz anderes. Heute heiraten Menschen in großer Zahl oder noch schrecklicher, sie suchen eine Partnerschaft und werden nicht glücklich. Junge Ehen, auch von jungen Christen, gehen in großer Zahl auseinander und geraten in die Krise. Darum muss ich kurz etwas erklären. Man kann nicht heiraten, wenn man gleichzeitig sein Selbst bewahren will. Wenn Mann oder Frau in der Ehe die Emanzipation sucht und sich selbst verwirklichen will. Die Ehe ist das Gegenteil von der Selbstverwirklichung. Ich sage manchmal scherzend, ich bin, seitdem ich geheiratet habe, wenn ich allein bin, nicht mehr 5% von dem, was wir miteinander sind, mit meiner Frau. Aber das ist genau das biblische Geheimnis, das wieder im zweiten Kapitel so ausführlich beschrieben ist. Und das kann man nur so gewaltig in der biblischen Sprache sagen, dass Gott aus dem Mann etwas nahm und die Frau formt und genau dadurch zum Ausdruck bringt, dass die Frau genauso viel wert ist wie der Mann, weil sie ein Stück von ihm ist und er sagt, das ist ja mein Fleisch, das ist ja genau das Gleiche. Und Frau und Mann einander total entsprechen, nur sich ergänzen. Und dass es nur Erfüllung geben kann in dieser Welt, in diesem völligen Aufgehen der beiden ineinander, werden ein Fleisch sein. Das ist doch nicht bloß eine Aussage der leiblichen Geschlechtlichkeit. Sondern das ist doch ein Planen der Gedanken, der Lebensordnungen, die sagen, schon das Miteinander leben und Entscheidungen fällen und füreinander da sein und das ist das Erfüllende unseres Lebens. Und das will ich doch nicht sagen, weil ich der Meinung wäre, als ob das Ehelossein demgegenüber wertloser wäre, auch wenn hier steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Paulus hat das deutlich klargestellt und er hat sehr stolz als Junggeselle aufgetrumpft, wie viel das ein Gutes hat, wenn man ehelos durchs Leben gehen kann. Nur der, der Partnerschaft sucht, muss wissen, es gibt keinen Flirt, der mir irgendwo etwas bedeuten könnte. Und es gibt keinen Seitensprung, der mir nicht letztlich die Hölle bringt. Weil es nur eine Ordnung gibt, vor Gott das Entsprechen von zwei Menschen, das kann man auch nicht zweimal machen. Wir sind einmal darauf angelegt, aufeinander. Und da kann ich meine Erfüllung nur finden im anderen nach dem großen Plan Gottes. Das ist keine Rechtsordnung der Ehe, wie wir heute meinen, oder gar ein Problem des Papiers und des Scheines, sondern eine Frage unserer Konstruktion und des Meisterplanes. Die Ehe gehört zu dem, von dem Paulus nachher sagt, das Geheimnis ist groß. Es gäbe nur noch eine Entsprechung, die Liebe Jesu zur Gemeinde, zu seinem Volk. So hoch setzt Paulus das Lieben der beiden Eheleute. Ich weiß, wie unsere jungen Frauen heute durcheinandergewirbelt sind. Die sagen, das kann doch nicht meine Erfüllung sein, wenn ich nur für die Kinder lebe und wenn ich nur meinen Haushalt lebe. Und dann sagen sie, dann muss ich noch ein Zweitstudium beginnen und dann muss ich noch mal was beginnen. Sicherste Mittel, um ihre Ehe kaputt zu machen. Und um ihr Leben kaputt zu machen. Doch nicht, dass die Frau weniger sei. Dann muss der Mann eben auf die Frau hinleben und die Frau muss das machen. Aber die zwei können nicht aneinander vorbeileben. Sie müssen bis ins Letzte identisch werden. Anders gibt es keine Ehe. Sie werden ihre Erfüllung finden und werden die zwei ein Fleisch sein. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da hat uns Gott in dieser Schöpfungsgeschichte so viel gezeigt von einem Leben, das erfüllt ist. Und sie können von diesem Weg Gottes weglaufen, aus der Bahn heraustreten. Und sie kommen in die Hölle. Sie kommen hier in dieser Welt schon in so große Not. Dann lassen Sie sich erzählen, was es ist, von den Menschen, die mitleiden an diesem sinnlosen, leeren Leben, die sagen, ich kaufe mir das Buch vom sicheren und sanften Tod, damit mich ja keiner mehr zurückholt, wenn ich schon diesen Weg begehe. Oder ob sie sagen, ich will leben, erfüllt leben in der Lebenslust und in der Lebensfreude, in den großen Gaben Gottes, die Gott mir gegeben hat. Heute will Gott sie zurückführen und er kann selbst zerstörtes Leben heil machen und seinen Lebensatem einblasen. Es gibt eine Neugeburt und einen neuen Anfang, weil Jesus Christus neue Menschen macht, heute. Amen.